Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute und lesen wir Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34, den Bericht von Paulus in Athen. Apostelgeschichte 17, 16 bis 34. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm ergrimmt, oder erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt dann jeden Tag mit denen, die gerade herzukamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil auch das Evangelium von Jesus unter Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, die Predigt stelle ich unter das Thema Sehnsucht nach Gott. In Beröa, wir sehen es nochmal, ja, er kommt da oben, waren viele Juden zum Glauben gekommen und auch von den vornehmen griechischen Frauen und Männern nicht wenige. Sie hatten mit großer Sorgfalt die Schriften untersucht, ob die Botschaft des Paulus mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Diese Schriften waren natürlich Schriften des Alten Testaments. Es gab um diese Zeit wohl auch schon erste Schriften des Neuen Testaments, ziemlich sicher Markus und wohl auch Matthäus. Aber diese christlichen Schriften wurden natürlich nicht in der Synagoge der Juden gelesen. Denn das waren ja aus jüdischer Sicht die Schriften der Sektierer, der Irrlehrer. Nein, die Juden forschten natürlich in ihren Schriften des Alten Testaments. Und dort fanden sie das Evangelium bestätigt, das Paulus verkündigt hat, Jesus ist der Messias, der Heiland für eure Sünden gestorben. Leider dauerte die Freude auch in Beröa nicht lange, Die Juden in Thessalonich hatten mitbekommen, dass Paulus nun in Beröa wirkt. Schnurstracks zogen sie nun auch die rund 65 Kilometer von Thessalonich nach Beröa hinüber, von hier nach da. Und es gelang ihnen auch hier in Beröa die Volksmengen so aufzuwiegeln, dass für Paulus bald Lebensgefahr bestand. Da schickten ihn die Brüder aus Beröa weg, allerdings allein. Silas und Timotheus blieben zunächst noch in Beröa. Wir können daraus auch schließen, dass Paulus der hauptsächliche Verkündiger war, der vor seinen Begleitern die Aufmerksamkeit und auch den Hass der Juden auf sich zog. Der nächstaktive war dann sicher Silas, denn der wurde in Philippi mit dem Paulus zusammen gefangen genommen, eingekerkert, während der junge Timotheus noch sehr im Hintergrund gewesen ist. Gegen ihn werden uns keine Angriffe berichtet. Lukas übrigens, hatte ich damals nicht erwähnt, war in Philippi geblieben. Wer das genau nachsieht, stellt fest, wir zogen nach Philippi, aber sie zogen von Philippi weiter. Lukas blieb dort. Brüder von Berea begleiteten nun den Paulus bis nach Athen, weiter in den Süden, ein ganz ordentliches Stück da hinunter ans Meer. Dort gibt Paulus ihnen dann den Auftrag, den Silas und Timotheus so bald wie möglich nachzuschicken. Paulus selbst erkundet in diesen Tagen die große Stadt Athen. Sie hatte zwar den Höhepunkt ihrer Blüte schon überschritten, aber die mächtigen Bauten früherer Jahrhunderte erstrahlten überall immer noch in beeindruckender Pracht. Da war zum einen die alles überragende Akropolis, heute noch höchst beeindruckend und sicher auch das bekannteste von Athen, die befestigte Oberstadt Athens mit ihrem bis heute erhaltenen Mittelpunkt, dem gewaltigen Parthenon-Tempel der Göttin Athene. Vor diesem Tempel stand ursprünglich eine Kolossalstatue, gerade dieser Göttin hier eine Nachbildung in einem Museum der im Original zerstörten Götterfigur. Aber ich habe es mal mitgebracht, damit man so ungefähr einen Eindruck bekommt von der Wucht, von der Pracht, von der Macht, doch auch dieser ganzen Götterdarstellungen. Und das war ja nur eine von unzähligen. Auch sonst wimmelte es in Athen von weiteren Tempeln, von unzähligen Heiligtümern, Altären und Götterbildern. Wir sehen hier noch den Tempel des Hephaistos, dem Gott der Schmiedekunst, der weitgehend erhalten geblieben ist. Plinius berichtet von 3000 Göttern, die die Griechen kannten und angebetet haben. All diese Götter mussten ja durch irgendeinen Tempel, durch einen Altar oder ein Götterbild oder Ähnliches verehrt werden und bedacht werden. Nun waren das nicht notwendigerweise 3000 Tempel und Altäre, manche haben sie auch in Gruppen zusammengefasst, aber irgendwo musste jeder irgendwie erwähnt werden, dass keiner von denen eingeschnappt war und die Stadt mit Strafen heimgesucht hat. Also eine Stadt voller Altäre und Götterbilder. Und nun lesen wir, als Paulus das alles sah, wurde sein Geist in ihm erregt. Wörtlich heißt, er geriet in Wallung, in Zorn. Paulus sieht die Sehnsucht nach Gott und Paulus sieht die Machenschaften des Teufels, der diese Sehnsucht in die Irre führt, auf Abwege, der die Menschen dazu bringt, steinerne und goldene Götterbilder anzubeten, statt den wahren und lebendigen Gott. So ein Zorn hatte einst Luther auch gepackt, als er auf einer Reise in Rom war. Er sah die Menschen, wie sie getrieben waren von der Sehnsucht nach Vergebung und Erlösung, aber er sah auch die Machenschaften der katholischen Kirche, die diesen Menschen Ablassbriefe verkaufte, nutzloses Papier, ihnen damit den letzten Groschen aus der Tasche zog, sie auf sinnlose Wallfahrten schickte, die ihnen kostbare Zeit raubten, für ihre Familien zu arbeiten und sie zu ernähren. Er sah, wie Menschen die Stufen zu irgendwelchen Kirchen und Heiligtümern hinaufrutschten auf Knien, um die Gnade Gottes zu verdienen. Da wurde Luther von heiligem Zorn gepackt, weil er wusste, dass Gott doch in Jesus Christus schon alles getan hat. Aber den Menschen wurde die Gnade Gottes verschwiegen, damit die Kirche aus der Vergebung ein Geschäft machen konnte. Und so ein heiliger Zorn packt nun den Paulus in Athen. Fragen wir einmal, warum steht die Stadt überhaupt so voller Götterbilder? Antwort: Der Mensch glaubt an Gott. Das ist ganz normal. Gott hat uns Menschen zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Und wenn der Mensch nicht in dieser Gemeinschaft mit Gott lebt, dann entsteht in der Seele des Menschen ein Vakuum, ein leerer Raum. Und ein Vakuum ist mehr als nur ein leerer Raum. Ein Vakuum ist ein Raum, aus dem mit Gewalt das herausgerissen wurde, was normalerweise in diesen Raum hineingehört. Ich habe mal so ein altes, antikes Vakuummodell mitgebracht. Da seht ihr, da ist ein Glaskörper obendrauf mit einer Pumpe unten. Und mit der Pumpe zieht man jetzt mit Gewalt die Luft raus, damit die draußen bleibt, hat hier ein Präventil. Das muss man zumachen, denn wenn man da nicht zumacht, dann zieht das Vakuum sofort die Luft, die man rausgezogen hat, mit aller Kraft wieder rein. Ein solches Vakuum will wieder gefüllt werden. Es saugt alles an, was es kriegen kann, notfalls auch allen Müll, alles Mögliche, was eigentlich gar nicht hineingehört. Auch im Menschen ohne Gott besteht so ein Vakuum. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Dazu hat er seinen Geist in unser Herz gegeben. Durch den Sündenfall aber ist der Geist Gottes ausgezogen. Im Herzen des Menschen, in dem bis dahin Gott gelebt hat, ist jetzt ein gewaltiger Leerraum. Und dieser Raum, der leer ist, ist aber der wichtigste in unserem ganzen Leben. Denn in diesem Raum geht's um den Sinn des Lebens. Alles, was unser Leben überhaupt ausmacht, was es sinnvoll macht, was es wertvoll macht, entscheidet sich in diesem Raum. Und wenn dieser Raum leer ist, dann ist unser ganzes Leben leer, hohl und sinnlos. Es ist ganz klar, dass dieser Raum nicht leer bleiben kann. Und so saugt der Mensch alles Mögliche auf, um diese Leerstelle in seinem Herzen wieder zu füllen. Wo der Glaube an Gott ausgezogen ist, da ziehen alle möglichen Formen von Aberglauben ein. Fremde heidnische Religionen, heute ganz besonders alle Spielarten des New Age, aber auch Zerrbilder des christlichen Glaubens, bibelkritische Zerrbilder, schwärmerisch-charismatische Zerrbilder und viele, viele andere. Zu den Folgen dieses Vakuums gehören übrigens auch alle Formen von Sucht. Unser deutsches Wort Sucht bringt das Wesen einer Sucht sehr gut zum Ausdruck. Eine Sucht entsteht, weil ein Mensch verloren hat und nun sucht, was er ganz dringend braucht. Und letztlich ist das Gott. Jede Sucht, können wir sagen, entsteht letztlich aus der ungestillten Sehnsucht nach Gott. Denn es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, der Mensch ist süchtig nach Gott. Und ein ganz wesentliches Kennzeichen von Sucht sind ja die Entzugserscheinungen. Wenn ein Alkoholiker eine Weile keinen Alkohol getrunken hat, ein Raucher keine Zigarette hatte, ein Kiffer keine Droge, dann bekommt er Entzugserscheinungen. Er zittert und alles mögliche andere. Der Mensch ist süchtig nach Gott. Wenn er aber ohne Gott lebt, hat er Entzugserscheinungen. Und diese Entzugserscheinungen muss er nun auf alle mögliche Weise übertünchen und besänftigen. Drastische Beispiele dafür sind immer wieder die Biografien der Stars, seien es Schauspieler oder Rock- und Popstars. Im letzten Jahr ist einer der bekanntesten von ihnen, Michael Jackson, gestorben. Und von all dem Rummel um seinen Tod ist mir ein Satz ganz besonders aufgefallen und hängen geblieben. Er fiel in einem Fernsehkommentar im RTL zum Tod von Michael Jackson am 27. Juni letzten Jahres. Und dieser Satz hieß, die Bilanz seines Todes ist wie die seines Lebens, bitter und beklagenswert. Ich fand das total interessant, hammerhart. Die Bilanz seines Todes ist wie die seines Lebens, bitter und beklagenswert. Liebe Geschwister, warum ist dieser Satz so hammerhart? Wir reden von der Lebensbilanz des Mannes, der als der erfolgreichste Popstar aller Zeiten gilt. Die Lebensbilanz des erfolgreichsten Popstars aller Zeiten. Bitter und beklagenswert. Die Bilanz des besten Lebens, das diese Welt ohne Gott bieten kann. Bitter und beklagenswert. Ein ähnliches, sehr beredtes Beispiel war die amerikanische Sängerin Janis Joplin. Bei uns ist sie vielleicht vor allem uns Jüngeren schon gar nicht mehr so bekannt. Das linke Bild, sie lebte von 43 bis 70. Das linke Bild stammt wohl von einem Plattencover, das rechte von ihrem Reisepass. Sie war mit Jimi Hendrix, der ist vielleicht manchen etwas mehr bekannt, und Jim Morrison die zentrale Figur der Hippie-Bewegung. Es ist übrigens hochinteressant, ging mir bei der Vorbereitung durch den Kopf im Zusammenhang mit unserem Thema. Wir kennen die Hippies, ich vermute euch geht's ähnlich wie mir, vor allem wegen ihrer langen Haare und ihrem tabulosen Lebensstil. Wenn wir an Hippies denken, dann denken wir an Beatles mit langen Strähnen und dann der Lebensstil Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber wer von uns weiß eigentlich, liebe Geschwister, warum die Hippie-Bewegung überhaupt entstanden ist? Was war der geistliche Ursprung? Das ist hochinteressant. Im Internet steht zu lesen, die Hippie-Bewegung stellte die ihrer Meinung nach sinnentleerten Wohlstandsideale der Mittelschicht in Frage. Anders gesagt, die Hippies waren eine Jugend, die alles hatte. Aber genau diese Jugend hat gefühlt, das ist alles nichts. Das alles füllt nicht die Leere und die Sehnsucht in unseren Herzen. Im Grunde kann man sagen, war die ganze Hippie-Bewegung nichts anderes als eine Bewegung auf der Suche nach Gott. Aber der Teufel hat ihnen den Weg zu Gott verstellt. Er hat ein paar Umleitungsschilder aufgebaut und sie in die Sackgasse Sex, Drugs und Rock'n'Roll geführt. Und die Sehnsucht blieb, trotz gewaltiger Erfolge. Janis Joplin wurde Ende der 60er Jahre als Rockkönigin gefeiert und von den Teenagern Amerikas wie eine Göttin verehrt. Aber nach dem Sinn ihres Lebens gefragt, hat sie einem Reporter geantwortet, betrunken werden. Hochinteressant. Sucht, liebe Geschwister, Sucht. Glücklich bleiben, schöne Zeiten genießen, ich will mich des Lebens erfreuen, ich glaube nicht, dass man mehr erwarten kann. Hochinteressant wieder, gell? Genau die Generation, die erkennt, so ein bisschen Glück und Frieden und Geld und Beruf, das kann es doch nicht sein, ist am Ende frustriert, sehr schnell frustriert und will doch wieder nichts als ein bisschen Glück. Aber auch das haben sie nicht. Noch ein Zitat, die vergebliche Suche nach der wahren Liebe, Zuneigung und Geborgenheit ließ sie zuweilen in depressive Phasen fallen, welche sie durch Heroin, Kokain und Alkohol zu verdrängen suchte. Solch ein Leben auf dem Höhepunkt menschlicher musikalischer Karriere, das nicht mehr will als ein bisschen glücklich sein. Doch ganz und gar ein sinnloses Leben, das vom Teufel auf die völlig falsche Spur gesetzt war. Mit 27 Jahren starb sie an ihrem sage und schreibe 7. Selbstmordversuch. In eines ihrer letzten Lieder hatte den Titel »Alles ist nur Einsamkeit«. Ich sage das so deutlich, man könnte unzählige Beispiele hinzufügen. Das ist das, was die Welt zu bieten hat. Das ist das, was vom Leben bleibt, wenn der innerste Raum, die Herzenskammer, die nach Gott schreit, nicht gefüllt wird. Gewiss, wir schütteln entsetzt den Kopf, wenn wir den Lebensstil dieser Hippies anschauen, aber sie waren ehrlich. Sie haben erkannt, das Leben, wahres Leben, muss mehr sein als Essen und Trinken, ein Beruf und ein schönes Haus. Aber weil sie dieses Mehr nicht gefunden haben, haben sie den Frust über die Sinnlosigkeit und Leere ihres Lebens in Alkohol, Drogen und ausgelassenen Partys erstickt. Aber das Vakuum der Gottesferne kann dadurch nicht gefüllt werden. Ich habe das ausgeführt, liebe Geschwister, damit wir verstehen, warum Paulus in Athen so sauer wird. Paulus ist nicht sauer auf die Menschen. Er ist traurig, er ist tief erschüttert. Aber er ist sauer, weil den Menschen bei ihrer Sehnsucht nach Gott der Weg zu den falschen Göttern gewiesen wird, die ihnen nicht helfen können. Wie überall geht Paulus auch in Athen an den Sabbaten zuerst in die Synagoge. Die Juden in Athen scheinen aber weder geglaubt, noch ihn verfolgt zu haben. Es wird uns nichts weiter über sie berichtet. Ansonsten treibt Paulus auf den Markt, auf die Agora. Das ist, wir sehen das moderne Athen, eine riesige Stadt, hier dieser Bereich, da nochmal der Tempel des Hephaistos, der da am Rande mit dabei steht. Auf dem Markt standen die Philosophen, von denen es in Athen genug gab, auch sehr berühmte, und tauschten ihre Gedanken aus. Das war gewissermaßen das, was heute der Kirchentag ist, der Markt der Möglichkeiten. Da kann im Prinzip jeder kommen und irgendwas sagen, vom Prinzip zumindest. Da werden die Neuigkeiten, die religiösen und philosophischen, verhandelt. Die wurden da übrigens sicher auf sehr hohem intellektuellem Niveau diskutiert. Und das waren in großer Zahl sehr intelligente, belesene Leute. Die Griechen, wir haben immer wieder gar keine Vorstellung davon, wenn wir mal den Thessalonicher Brief angucken, warum der Paulus die Arbeit der Hände so betont. Weil das für einen Griechen was völlig Undenkbares war. Sklaven haben ihre Hände benutzt. Und damit im Haushalt die Arbeit, für die man die Hände braucht, benutzt werden, getan werden konnte, brauchte man Sklaven. Der ordentliche Grieche, der was auf sich hielt, der war ein Asozialer, wenn er selber irgendwo Hand anlegen musste. Die haben ihre Zeit mit nichts anderem verbracht, als sich über die philosophischen Dinge dieser Welt und naturwissenschaftlichen Dinge den Kopf zu zerbrechen. Die hatten natürlich auch entsprechendes Wissen, gar keine Frage. Also da auf der Agora standen diese Griechen und hierher kommt auch Paulus, um den Menschen zu sagen, wo die Sehnsucht in ihren Herzen gestillt werden kann. Seine Botschaft ist fremd und schnell gibt's eine hitzige Diskussion mit den Philosophen der Stadt. Und dann wird Paulus zum Areopag geführt. Der Areopag war neben der Akropolis ein zweiter Hügel. Wir sehen, da unten des Griechen, das übrige Athen liegt etwas tiefer, die Akropolis noch höher und der Areopag so ein bisschen dazwischen. Der Areopag war neben der Akropolis, also ein zweiter Hügel, und hier kam der Rat der Stadt zusammen, den man auch den Areopag nannte. Wahrscheinlich wird Paulus hierher geführt, damit die Ratsherren prüfen können, ob die Lehre des Paulus ohne Gefahr für die Stadt weiter erfolgen kann. Auf jeden Fall will die Ratsversammlung Näheres hören. Und diese Offenheit gibt Paulus die Möglichkeit, seine Botschaft zu verkünden. In Erinnerung an diesen Tag und an diese Predigt des Paulus ist übrigens auf dem Areopag eine Platte angebracht. Hier, da steht die Predigt des Paulus in griechischer Sprache drauf. Wir kommen damit zu einer der bekanntesten Predigten der Apostelgeschichte. Es ist mal interessant, kurz zurückzublicken. Wir hatten zunächst als große Predigt die Pfingstpredigt des Petrus vor den Juden, Kapitel 2. Die Predigt des Stephanus vor seiner Steinigung, auch an die Juden, Kapitel 7. Schließlich die Predigt des Paulus in der Synagoge von Antiochien, auch an Juden gerichtet, Apostelgeschichte 13. Hier haben wir die Areopagrede des Paulus. Es ist die erste große Rede der Apostelgeschichte vor Nichtjuden. Vor Heiden. Paulus steht mitten in einer Ratsversammlung, umgeben von den angesehensten Männern Athens, von bedeutenden Philosophen und Naturwissenschaftlern. Wie wird Paulus hier eine Predigt aufbauen vor dieser Zuhörerschaft? Paulus setzt ein bei den unzähligen Tempeln und Altären, die er in der Stadt gesehen hat. Ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Paulus knüpft also positiv am Glauben der Athener an. Denn dieser Glaube, auch wenn er Aberglaube ist, ist ein Glaube an Tode und falsche Götter, aber er ist doch Ausdruck der Sehnsucht und der Suche nach Gott. Und diese Suche, diese Sehnsucht greift Paulus damit an, auf. Allerdings schwingt schon in dieser positiven Anknüpfung die Kritik mit, sieht man nur im Griechischen, weil es meistens nicht genauso übersetzt ist. Denn Paulus verwendet einen Ausdruck, der wörtlich Dämonenverehrung heißt. Also Paulus bezeichnet an keiner Stelle die falschen Götter als Gott, sondern als das, was sie sind, Dämonen. Nun gab es in Athen einen weiteren ganz wichtigen Anknüpfungspunkt. Ich hatte den vor einer Predigt vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal erzählt, aber der gehört hier nochmal dazu. Im 6. Jahrhundert vor Christus wurde Athen von einer furchtbaren Pest heimgesucht. Die Bürger opferten all ihren vielen Göttern, aber ohne jeden Erfolg. Darauf befahl das Orakel von Delphi dem Rat, dass sie den Kreter Epimenides holen sollten. Dieser, den Plato einen geisterfüllten Menschen nannte, war Dichter, Erfinder und galt auch als Prophet. Epimenides trieb eine Herde von Schafen auf den Areopag, ließ sie dort grasen und dort, wo sie sich schließlich aus eigenem Antrieb niederließen, dort ließ er einen Altar errichten, auf dem nun dem unbekannten Gott geopfert wurde, damit in Zukunft keiner übersehen wurde und sauer sein könnte auf die Athener. Diese Geschichte, was geschichtlich dran war, das wissen wir nicht, aber sie war auf jeden Fall bekannt. Jedes Kind in Athen wusste darüber Bescheid. Und genau da greift Paulus den Faden als nächstes auf. Diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den verkündige ich euch. Weil das aber Heiden sind, kann Paulus denen jetzt nicht mit dem Alten Testament kommen. Wir haben gesehen, bei den Predigten vor Juden war immer der Ansatzpunkt das Alte Testament. Aber das kennen die Heiden nicht, das bedeutet ihnen nichts. Paulus beginnt deshalb, hochinteressant, mit dem Schöpfer. Paulus verkündigt den Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Wir sehen darin übrigens, liebe Geschwister, welcher zentrale Anknüpfungspunkt für die Evangelisation die Schöpfung ist. Und welcher Schachzug dem Teufel gelungen ist, mit der Evolutionslehre diesen Anknüpfungspunkt weitgehend zu zerstören. Und deshalb wird auch um diese Lehre mit solcher Härte gekämpft. Es ist letztlich der Satan, der diese Lehre mit Zähnen und Klauen verteidigt, damit den Menschen dieser Anknüpfungspunkt ans Evangelium verdorben bleibt. In Athen kann Paulus den Glauben an den Schöpfer voraussetzen. Erst in den letzten 150 Jahren kam der Unsinn auf, die Erde sei durch Zufall entstanden. Bis dahin war eigentlich jedem denkenden Menschen im Prinzip klar, dass ein Schöpfer Gott sein muss. Paulus bestätigt auch das Zeugnis des Alten Testaments, aus einem Menschen hat Gott alle Nationen gemacht. Und auch die Nationen sind in ihrer Besonderheit von Gott geschaffen. Er hat jeder Nation ihren Ort, ihre Grenzen und ihre Zeit gegeben. Aber Gott hat den Nationen noch mehr gegeben. Er hat ihnen Sehnsucht ins Herz gegeben, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Es ist interessant, Paulus sagt sehr genau, was der natürliche Mensch von Gott wissen kann. Also auch der Mensch ohne den Heiligen Geist, der Mensch ohne das Wort Gottes, der nichts hat als nur seinen gesunden Menschenverstand. Aber eine große Leere in seinem Herzen. Dieser Mensch kann wissen, dass es einen Gott gibt. Deshalb sucht der Mensch. Aber er sucht wie der Blinde mit der langen Stange im Nebel, ob er ihn wohl tastend fühlen möchte. Mich hat diese Formulierung direkt sofort an was erinnert, das wir alle kennen, das blinde Kuhspiel. Da hat einer eine Augenbinde um und tappt mit verbundenen Augen durch den Raum. Er sieht nichts, aber er weiß, die anderen sind da. Und so streckt er tastend, nichts sehend, die Hände aus, geht durch den Raum und fühlt, ob er da irgendwo einen am Jackenzipfel erwischen kann. Und so, sagt Paulus, sucht der natürliche Mensch nach Gott. Und obwohl er nicht sieht, sucht er doch nicht vergeblich. Er kann Gott tastend fühlen und finden. Ergreifen, festhalten, erkennen und in eine feste Beziehung mit ihm eintreten, das kann er nicht. Aber er kann ihn auf vielfältige Weise fühlen. Etwa in der Schöpfung, bei der Paulus ansetzt, kann er Gott ertasten, den Gott, der die Welt und alles, was darinnen ist, geschaffen hat, von dem alles Leben und Odem und alles hat. Auch im Gewissen. Das Gewissen sagt ihm, was gut und böse ist. Und im Gewissen kann er den Richter ertasten, vor dem wir alle einmal offenbar werden. Weiß immer wieder darauf hin, es ist ein Allgemeinwissen der Menschheit, dass sie vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden muss, wie sich das auch immer vorstellt. Und schließlich, auch das ist interessant, liebe Geschwister, in der Bewahrung. Auch euch sind bestimmt immer wieder Menschen begegnet, die nicht im biblischen Sinne gläubig sind. Aber sie beten dann und wann und sie haben erfahren, dass ein Gott ist, der ihnen geholfen hat, der sie vor Unfall bewahrt hat, der sie in schlimmen Lebensabschnitten begleitet und durchgetragen hat. Es ist interessant, dass viele Menschen nicht einfach nur sagen, da habe ich Glück gehabt, die gibt's auch. Aber es gibt viele, die sagen und wissen ganz genau, da hat mir Gott geholfen. Und liebe Geschwister, genau da können wir einsetzen und ihnen den Gott bezeugen, den sie bekennen, den sie erfahren haben, ohne ihn persönlich zu kennen. Da dürfen wir ihnen sagen, mit diesem Gott, der dir geholfen hat, kannst du eine persönliche Beziehung haben. Solltest du auch. So, also können die Menschen Gott finden. Und Paulus sagt, das ist ganz logisch, dass jeder Mensch im Prinzip Gott finden kann, denn in ihm leben, weben und sind wir, Vers 28. Gott umgibt uns von allen Seiten, auch den Ungläubigen. Und es ist ganz klar, dass wir immer wieder mit ihm zusammenstoßen, ihn anrempeln gewissermaßen und er mit uns und wir erfahren, dass er da ist. Aber bei all diesem tastenden Fühlen und Finden fehlt eben doch die wahre Erkenntnis Gottes. Der Mensch kann wohl tastend fühlen, dass Gott da ist, aber er weiß nicht, was Gott von ihm will. Er weiß nicht, wie dieser Gott in sein Leben kommt und die innere Leere seines Lebens, die Sehnsucht seines Herzens ausfüllt. Dazu braucht es die Verkündigung des Evangeliums, des Wort Gottes. Und das verkündigt Paulus nun. Ohne Kritik am Götzendienst geht's nicht ab. Wir hatten schon die sanfte Kritik in der Wortwahl. Dämonen betet ihr an. Vers 24, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Er muss doch nicht bedient werden. Mit noch so prächtigen Tempelkulten kommen wir dem lebendigen Gott natürlich nicht näher. Und das rundet Paulus ab, Vers 30, da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollten wir doch nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber, einem Gebilde der Kunst oder Erfindung der Menschen gleich sei. Wir dürfen doch nicht meinen, wir könnten dem lebendigen Gott in toten Götzenbildern begegnen. Nein, Gott will, dass ihr euch von all diesem Unsinn abwendet. Nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt allen Menschen, dass sie alle überall Buße tun. Umkehren vom Götzendienst. Warum? Weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Paulus schlägt in seiner Evangelisationspredigt vor Heiden den Bogen vom Schöpfer zum Richter. Gucken wir mal hin heute bei Evangelisationen, wo vom Schöpfer und wo vom Richter die Rede ist. Jeder Mensch muss einmal vor seinem Schöpfer Rechenschaft ablegen. Der, der ihm das Leben gegeben hat, will am Schluss wissen, was der Mensch mit diesem Leben, mit dieser Gabe gemacht hat. Ob er mit diesem Leben das Ziel erreicht hat, das ihm Gott gesetzt hat, oder ob er mit seinem Leben dieses Ziel verfehlt und sein Leben am Ende in den Sand gesetzt hat. Weiter sagt Paulus, Gott hat den schon auserwählt, den Mann, durch den er dieses Gericht üben wird, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. Den Juden beweist Paulus die Richtigkeit seiner Botschaft aus dem Alten Testament. Den Griechen beweist Paulus die Botschaft durch die Auferstehung. Steht im Griechischen da. Paulus sagt, das ist der Beweis. Für alle Menschen kann niemand leugnen, ist ein Beweis. Denn wo der Tod überwunden ist, wo die Naturgesetze, von denen die Griechen so viel wissen, die waren hochgelehrte Naturwissenschaftler und von denen sie so viel gehalten haben, wo diese Naturgesetze außer Kraft sind, wo einer auftritt, der größer ist als diese Naturgesetze, da hat sich Gott selber bezeugt. Wir sehen, so geschickt Paulus ansetzt, er erspart seinen Hörern die nötige Wahrheit nicht. Wenn wir genau mitdenken, waren das für die Griechen hart zu hören, für die Athener. Sie haben sich auf ihr Wissen so viel eingebildet. Sie haben eine weltberühmte Universität, auch in den Tagen des Apostels. Sie haben die größten Philosophen und Wissenschaftler hervorgebracht. Und sie sollen sich jetzt von einem dahergelaufenen Juden sagen lassen, sie seien unwissend. Das ist schon ein hartes Stück. Und besonders die Lehre von der Auferstehung ruft Spott und Ablehnung hervor. Es sind zwei Philosophenschulen genannt, die Epikureer und die Stoiker. Die Epikureer leugnen die Unsterblichkeit. Für sie besteht der Sinn des Lebens im Genießen des Hier und Jetzt. Sie standen also unserer heutigen Spiel- und Spaßgesellschaft in vieler Hinsicht nahe. Die Hoffnung auf ewiges Leben war für sie nur eine wirklichkeitsfremde Illusion, eine billige Vertröstung aufs Jenseits gewissermaßen. Und die Stoiker waren im Grunde reine Materialisten. Ein Sinn des Lebens über den Tod hinaus war auch ihnen völlig fremd. Wir merken übrigens auch daran, liebe Geschwister, kommt nicht von ungefähr. Die Griechen zur Zeit des Paulus waren längst eine dekadente Kultur geworden. Und dass sich deren dekadentes Gedankengut weitgehend deckt mit dem, was unsere nachchristliche dekadente Gesellschaft des 21. Jahrhunderts denkt, das kommt nicht von ungefähr. Wir sehen es übrigens an der Moral, Homosexualität, Scheidung und vieles, vieles, vieles andere, worüber heute wir von der Schrift her recht entsetzt sein müssen, gab es alles damals, noch mehr als heute. Diesen Griechen kommt nun die Botschaft der Auferstehung ganz fremd vor. Und so spalten sich die Zuhörer in zwei Gruppen. Die erste lehnt die Botschaft des Paulus rundweg ab und gießt ihren Spott darüber. Die zweite hat wohl Verständnis für die Botschaft, aber sie will ihr Leben nicht ändern und geht einer Entscheidung aus dem Weg. Die Aussage, wir wollen dich darüber ein anderes Mal hören, ist wohl als Vertröstung zu sehen. Zu diesem anderen Mal dürfte es nie gekommen sein. Das ist immer besonders tragisch, liebe Geschwister, wenn ein Mensch nah dran ist am Wort, am Heil und sich dann doch nicht entscheidet und den letzten Schritt nicht tut. Denn nah vorbei ist ganz vorbei. Und doch einige kommen zum Glauben. Einige Männer, darunter Dionysius, ein Mitglied des Areopag, also einer der Ratsherren Athens. Die Überlieferung berichtet übrigens, dass er der erste Bischof der Gemeinde in Athen geworden sei. Außerdem tat der Herr einer Frau mit Namen Damaris das Herz auf und einigen weiteren. Es sind wenige in dieser großen und bedeutenden Stadt Griechenlands, die den Herrn annehmen. Wir sehen auch die kluge Predigt des Paulus. Macht's nicht aus. Wenn der Herr in einer Stadt nur ein kleines Volk hat, dann sind's wenige, die umkehren. Die vom dünnen Eis philosophischer Spekulation auf den festen Grund der Erkenntnis des lebendigen Gottes treten. Die Sehnsucht nach Gott war groß, riesengroß. Aber die Bereitschaft, das eigene Leben dem anzuvertrauen, der allein die Leere in unseren Herzen füllen, der allein unserem Leben Sinn geben kann, hat bei den meisten gefehlt. Beten wir, liebe Geschwister, dass Gott den Menschen in der Eichenau, in Riedlingen und Umgebung die Herzen auftut und dass auch in unserer Gemeinde keiner auf schwankendem Boden bleibt ohne Gewissheit des Heils, sondern dass jeder das feste Fundament des Glaubens erreicht, wo er sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.